Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Heute steigen wir in den Maschinenraum des literarischen Betriebs hinab und versuchen in Erfahrung zu bringen, was Agenten eigentlich genau machen. Vanessa Gutenkunst von der Agentur Copyright gibt uns Auskunft. Wie gesellschaftlicher Wandel inmitten von Krisen gelingen könnte, ist Gegenstand des neuen Buches von Armin Nassei. Auch dazu gleich mehr. Zuerst geht es um Autorinnen, die sich Sapphistinnen nannten und um 1900 an die griechische Dichterin anknüpfen wollten. Unerschrockene, kluge Frauen, denen ihre Aufmüpfigkeit ziemlich großen Spaß machte. Sie begehrten gegen die vorhandenen Strukturen auf und propagierten neue Geschlechterrollen. Die US-Amerikanerin Selby Wynne Schwarz erzählt in ihrem Buch »Wir waren Sappho« von diesen Vorreiterinnen eines queeren Feminismus und bekam dafür den Pulitzer-Preis. Gisa Funk weiß mehr.
Die Heldinnen dieses Buches waren unerschrocken und sie wurden im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert von Männern zu Schreckensgestalten der moralischen Dekadenz stilisiert.
Wir galten als besonders verdorbene Exemplare des Fin des Siècle. Über hunderte von Seiten schrieb Leo Taxil über die schlüpfrige Verkommenheit, die uns mutmaßlich ausmachte.
Sapphistinnen, so nannten sich jene rebellischen, intellektuell hochgebildeten und häufig aus der reichen Oberschicht stammenden Bohème-Frauen, die nicht nur für ihre politische und künstlerische Gleichberechtigung eintraten, sondern auch für die straffreie Frauenliebe. Ähnlich wie viele männliche Dandys der Jahrhundertwende hatten auch sie ein ausgeprägtes Faible für die klassische Antike und beriefen sich auf die altgriechische queere Dichterin Sappho, die auf Lesbos vor mehr als 2500 Jahren eine Lyrikschule für Frauen unterhielt. Bekanntere Vertreterinnen des sogenannten Sapphismus, wie etwa die in Paris lebende US-Amerikanerin Natalie Barney, liefen darum auch gern schon mal mit Tunika und Sandalen herum. Und sie veranstalteten in ihren Salons regelmäßig Lesungen zu Ehren von Sappho oder antiker Heldinnen wie Cassandra, Ariadne oder Helena. Für ihren Rückblick auf diese frühfeministische Kulturbohème hat die bekennend queere US-Autorin Selby Wynne Schwarz nun nicht ohne Grund die ungewöhnliche Perspektive des solidarischen Wir gewählt. Offenkundig will sie mit ihrer Chronik nicht nur informieren, sondern LeserInnen auch politisch aufrütteln, wenn sie empathisch schreibt.
Wir sehnten uns nach Schreibtischen, die nicht in der Küche standen und mit Zwiebelresten übersät waren. Wir wollten einander in Zimmern treffen und Frauenrechte diskutieren. Wir wollten die Türen hinter uns schließen und einander in den Armen liegen. Wir wollten Sappho sein.
In ihrer als Roman deklarierten, da über Infolücken hinweg fabulierenden Sammelbiografie erinnert Schwarz dann noch einmal an rund ein Dutzend Sapphistinnen, die lange und immer wieder aufs Neue bekämpft, bedroht und geächtet wurden. Darunter die heute zu Unrecht fast vergessene italienische Dichterin Lina Poletti, die 1885 in Ravenna geboren wurde. Statt sich, wie damals üblich, um ihre Heiratsperspektiven zu kümmern, brachte Poletti sich lieber selbst Altgriechisch und Latein bei und auch sonst verstieß sie schon früh auffällig gegen die Rollenvorgaben.
Ihre Mutter war ganz und gar verzweifelt ob der Zukunftsperspektive ihres Kindes. Welcher rechtschaffende Bürger aus Ravenna würde schon ein Mädchen heiraten, das in Unterwäsche einen Baum hinaufkletterte?
Eine weitere Hauptfigur in Schwarz-Sapphistinnen-Reigen ist die in Italien immer noch sehr bekannte Feministin Sibilla Alaramo, die 1876 als Lina Faggio zur Welt kam. Unter ihrem Künstlernamen Alaramo wurde sie vor allem als Schriftstellerin berühmt, denn 1906 veröffentlichte sie mit Una Donna einen autobiografischen Roman, in dem sich viele Italienerinnen wiedererkannten. Hatte Alaramos Familie die junge Frau doch vorher gezwungen, ausgerechnet ihren Vergewaltiger zu heiraten. Eine damals übliche, gesetzlich legitimierte Wiedergutmachungspraxis in Italien, derentwegen sich viele vergewaltigte Italienerinnen wie Alaramo prompt in einem Ehemartyrium wiederfanden.
Übersät von blauen Flecken gebar sie diesem Mann 1895 ein Kind. Als das Kind 2 Jahre alt war, griff sie nach dem Laudanum.
Sibylla Alaramo überlebte ihren Selbstmordversuch zwar knapp, wie viele Sapfistinnen aber, zahlte sie einen hohen Preis für ihre Selbstbefreiung, weil sie ihren Sohn beim toxischen Ehemann zurücklassen musste. Wohl auch aus Respekt vor solchen Leiterfahrungen hat Schwarz ganz bewusst gerade nicht die Form der linear stringenten Erzählung gewählt, die traditionell als männliche Schreibweise gilt. Stattdessen springt sie in ihrer Chronik assoziativ zwischen den Biografien hin und her. Fast so, als wäre ihr Buch ein antiker Frauenchor, bei dem mal die eine, mal die andere Stimme in den Vordergrund tritt. Dabei zitiert sie dann nicht nur immer wieder aus Fragmenten von Sappho, sondern lässt natürlich auch die Stars der Bewegung zu Wort kommen, wie Virginia Woolf, Eleonora Duse oder Sarah Bernhardt. Und wie all diese ganz unterschiedlichen, eigenwilligen Avantgardistinnen sich dann in Paris, London, Rom oder New York zusammenfanden und wie sie es trotz mancher Animositäten schafften, sich zu solidarisieren, das ließ sich tatsächlich sehr spannend und inspirierend. Zumal die sapphistischen Thesen auch heute noch sehr aktuell klingen. Etwa die Forderung von Virginia Woolf, nicht nur die herkömmlichen Geschlechterrollen neu zu überdenken, sondern auch literarisch eine Alternative zur linear-männlichen Heldenbiografie zu entwickeln.
In diesen neuen Leben gäbe es jene eigenartige Verschmelzung von Traum und Wirklichkeit, die uns so vertraut ist. In jedem Leben würde sich mehr als ein Leben entfalten. So würde diese Biografie mit unserer aller Leben verbunden sein. Verschlungen, beseelt, lebendig.
An dieser Stelle wird Schwarztext geradezu zur Ermunterung für heutige Schriftstellerinnen. Woolfs Konzept eines anderen, spezifisch weiblich-biografischen Schreibens doch endlich in Angriff zu nehmen.
Das sagt Gisa Funk über Selby Wynne Schwarz. Wir waren Sappho, übersetzt von Luca Meil-Milch, Schöffling, 304 Seiten für 20,99 Euro. Fast jeder kennt das Gefühl der Überforderung angesichts der vielen Krisen. Was soll man als Einzelner schon ausrichten? Da ist es nicht verwunderlich, dass viele nach großen Veränderungen rufen, nach Umwälzungen. Der Soziologe Armin Nassei findet diese Reaktion falsch und erklärt in seinem neuen Buch, wie man gesellschaftlichen Wandel stattdessen bewerkstelligen könnte. Kritik der großen Geste heißt es. Martin Tschechne stellt es uns vor.
Wir müssen etwas tun. Der Krieg in der Ukraine, das fortgesetzte Morden in Gaza, die Zumutungen der Energiewende, das Klima, die Migration, der Rechtsruck in Europa, dazu die beängstigend erfolgreichen Attacken auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den USA. So kann es doch nicht weitergehen. Wir alle sind gefordert. Es sind solche Rufe nach Transformation, weit ausholende große Gesten, denen der Soziologe Armin Nassehi seine Analyse widmet. Eine Analyse, die ganz grundsätzlich Mechanik und Konsequenzen des gesellschaftlichen Diskurses seziert. Nassehi äußert sich in der eher persönlichen Form eines Essays. Seine Argumentation folgt dennoch den Linien einer Sozialwissenschaft, die ihre Objektivität entschieden verteidigt. Er verweist auf die kühle Kybernetik der Systemtheorie und auf einen Begriff von Kommunikation, dem zufolge nicht die gute Absicht zählt, sondern das, was beim Empfänger ankommt und Wirkung erzeugt. Was seine Analyse hingegen zutage fördert, sind Rituale und Gesten, Vereinfachung bis zum Selbstbetrug und schnelle Losungen, die zumindest aber marktfähig sind. Für den Soziologen zusammengefasst im Titel eines Bestsellers, den er offenbar für exemplarisch hält, in seiner Leichtfertigkeit. Alles könnte anders sein. Anders nämlich dann, wenn wir nur brav Fahrrad fahren, gegen Rechtsruck und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gehen und nicht mehr so viel Fleisch essen. Nein, sagt Nassehi und formuliert zum moralischen Schaulaufen auf dem Buchmarkt und in den Feuilletons eine Antithese. Er nennt sie engagierte Distanziertheit.
Es könnte keineswegs alles anders sein. Als Sozialwissenschaftler kann man, nein, muss man wissen, wie stabil, wie manchmal kaum auszuhalten stabil und erwartbar sich Praktiken und Routinen darstellen, wie widerständig vor allem die bewährten Alltagsroutinen, die kulturellen Chiffren und Überzeugungen, wie schwer aufklärbar Einstellungen sind und wie mächtig die Gewohnheit ist.
Aufrütteln also, raus aus der Wohlfühlecke, Gemeinsamkeit demonstrieren. Genau da aber meldet Nassehi seine Zweifel an. die rhetorische Figur des Wir, als Appell wie als beschwörende Selbstvergewisserung, signalisiert für ihn nur scheinbar die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Tatsächlich verwischt sie Zuständigkeiten und Kompetenzen. Wenn alle angesprochen sind, muss keiner sich gemeint fühlen. Die Folgen sind mal Wurstigkeit, mal Alarmismus. Sicher, räumt der Autor ein, die Ursachen etwa der Klimakrise seien erkannt, physikalisch und ökonomisch. Der Einfluss des Menschen bestens dokumentiert. Auch die Wurzeln politischer Konflikte ließen sich aus historischer, sozialer, auch mal aus psychologischer Analyse rekonstruieren. Woran es dagegen fehle, sei ein Sinn für die Eigendynamik des Diskurses, für die Vielheit seiner Teilnehmer, schließlich für seine schillernde Komplexität, die in den Abstraktionen von Schrift und Sprache nur sehr unzulänglich abgebildet werden kann. Nasehi konstatiert eine strukturelle Unzulänglichkeit, aber woher sollen wir es auch besser wissen?
Der Regierungsstil von Angela Merkel basierte auf der Vermeidung von Diskurs. Die Kommunikationsform der überraschungslosen Anschlüsse, der Dämpfung von Amplituden, der Wetten aufs Erwartbare hat nicht nur politisch stattgefunden, sondern auch ökonomisch. Paradigmatisch dafür ist die Automobilindustrie, die noch an der Optimierung des Diesels festgehalten hat, als klar war, dass es damit bald aus sein wird.
Der Effekt der Lektüre ist ein heilsamer Schock. Die gesellschaftliche Debatte, so weist Nasehi nach, bildet die Realität nicht ab. Sie folgt eigenen Gesetzen und Ritualen, Vermarktungszwängen, einer eigenen Semantik. Deren Visibilisierung führt schnell zu paradoxen Effekten. Verweigerung, Ablehnung, gelernte Hilflosigkeit. Keine schlechte Erklärung dafür, warum der Ruf nach einfachen Lösungen plötzlich so laut ist. Die Bahn, die Brücken, die verschleppte Digitalisierung, der Zustand des Bildungssystems könnte doch wirklich alles besser sein. Aber danke, Frau Merkel, danke, Herr Scholz, Herr Habeck. Das wäre eindeutig unterkomplex. Was Armin Nasehi also beisteuert, ist eine Mahnung. Der Diskurs, so sagt er, bestimmt den Lauf der öffentlichen Angelegenheiten. Und nicht umgekehrt.
Martin Tschechner über Armin Nasehi, Kritik der großen Geste, anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, erschien bei Beck, 224 Seiten für 18 Euro. Von Musikern weiß man, dass sie bei einer Agentur unter Vertrag sind. Von Schriftstellerinnen ist das oft weniger bekannt. Dabei ist es inzwischen sehr verbreitet. Vanessa Gutenkunst ist Agentin bei Copyright, einer Frankfurter Agentur, die vor 25 Jahren von Georg Siemader gegründet und inzwischen von Felix Rudloff geführt wird. Copyright vertritt zum Beispiel Alina Bronski, Mareike Fallwickel, Iris Wolf, viele Jahre lang auch die Krimi-Autorin Rita Volk und auch eine Schriftstellerin, die gerade mit zwei Büchern auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, nämlich Caroline Wahl. Wie sie denn überhaupt auf ihre Autorinnen stoßen, das habe ich Vanessa Gutenkunst zuerst gefragt.
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich viele Kontakte in die Branche zu anderen bereits veröffentlichten AutorInnen, die uns Empfehlungen geben. Wir suchen auch selbst auf Literaturfestivals den Nachwuchs zum Beispiel. Aber wir kriegen auch ganz normal quasi Manuskripte zugeschickt. Also von Menschen, die zu Hause sitzen, etwas schreiben, noch nichts veröffentlicht haben und sich dann eine Agentur suchen wollen. Und die schicken uns ihre Leseprobe und das prüfen wir alles. Und da kriegen wir so etwa 3000 Manuskripte im Jahr mittlerweile.
Erzählen Sie uns doch mal von einem Fall, bei dem Sie so ein Manuskript in der Hand hatten und gemerkt haben, da ist irgendwas.
Also das passiert immer mal wieder. Man merkt dann sofort irgendwie, da ist was Elektrisierendes da. Und mir ging das jetzt jüngst mit der Caro Wahl so. Und da war das auch so, da hatte ich die Leseprobe gelesen und habe gedacht, okay, irgendwas ist da besonders. Das ist total ein eigener Ton. Irgendwas springt mich da sofort an. Und wenn man so etwas merkt, dann weiß man, dass es wahrscheinlich nicht nur einem selbst so gehen wird.
Können Sie das noch ein bisschen beschreiben, was dieses Besondere war? Was hat Sie da elektrisiert?
Ich würde mal sagen, dass auch auf der einen Seite ist das wirklich ein besonderer Ton, also eine besondere Sprache, eine andere Art zu erzählen, die aber trotzdem nicht zu weit von dem weg ist, was man kennt. Also jetzt nicht völlig irgendwie experimentell oder verkopft oder sonst etwas. Und etwas, was einen emotional auch direkt anpackt. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man diesen Punkt hat, dass nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern auch auf der emotionalen sofort was passiert.
Wie kann ich mir dann Ihre Arbeit im Einzelnen vorstellen? Schickt Ihnen Caroline Wahl dann auch das Manuskript? Geht es um den Stoff? Lektorieren Sie oder passiert das eher im Verlag?
Also sowohl als auch, wir arbeiten inhaltlich an den Texten mit unseren Autoren, beraten da auch, wir reden darüber, wie entwickelt sich der Text, die Figuren, müsste man da nochmal ein bisschen was machen, also gerade wenn das Manuskript noch nicht an einen Verlag vermittelt ist. Wenn es beim Verlag ist oder es ist das zweite Buch oder so und man hat schon einen Verlag, dann ist das natürlich viel auch Aufgabe der Lektorin dort. Wir sind natürlich auch für alles zuständig, was rund um die Verträge und das Geld ist, was für Autoren extrem wichtig ist, weil die meisten wollen vom Leben. Das kann man natürlich vor allem, wenn man ein gutes Zuhause, einen guten Verlag hat und da auch entsprechend positioniert ist.
Es geht bei Ihnen, Vanessa Gutenkunst, ja auch schlichtweg um Geld. Die Autorinnen sollen gut verdienen. Was unterscheidet Sie denn von zum Beispiel einer Immobilienmaklerin? Also Sie suchen ja auch nach guten Stoffen, wie ein Immobilienmakler nach guten Wohnungen sucht.
Ja, das ist in der Tat so. Und wir würden unser Geschäft schon auch als Makeln verstehen, in gewisser Weise. Und ich würde natürlich lieber in einem literarischen Haus wohnen als in einem Betonhaus, muss ich sagen. Oder wenn ich das suche, also in der Arbeit, die ich mache. Aber es hat Parallelen. Für uns muss man aber sagen, steht die Autorin im Mittelpunkt. Also nicht nur der Text, sondern auch die Künstlerin, der Mensch, weil wir begleiten die lange. Da geht es nicht um ein Buch, sondern da geht es um eine langfristige Zusammenarbeit, im besten Fall über 20, 30 Jahre, was wir durchaus haben jetzt in der Agentur. Autoren, die schon von Anfang an dabei sind, also seit 1999, wie zum Beispiel Jan Kostin Wagner oder Alina Bronski, kam auch sehr früh zu uns. Und das ist natürlich toll, so eine lange Zusammenarbeit zu haben, weil man sich da auch sehr gut kennenlernt und durch alle Höhen und Tiefen miteinander geht.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke noch darüber nach, ob nicht manchmal auch die Gefahr bestehen könnte, dass man zu sehr auf Verkäuflichkeit achtet, also nur den Mainstream bedient. Oder geht es darum bei Ihnen gar nicht?
Wir machen relativ wenig Mainstream. Wir haben für uns gefunden, also wir sind stark in der Spannung, wir haben aber auch gefunden, dass das, was man gerne so Upmarket Fiction nennt, also sehr gehobene Unterhaltung, die fast schon in die Literatur reingeht. Dazu in Deutschland gibt es diese Unterscheidung auch tatsächlich in den Verlagsprogrammen zwischen Literatur und Unterhaltung. Wir haben festgestellt, dass genau da, wo es rüberschwappt, dass das für uns ein Bereich ist, in dem wir wahnsinnig gerne arbeiten, weil es uns selbst auch sehr interessiert und dass das tatsächlich auch sehr gut ankommt. Also das wollen die Leute lesen. Und ansonsten machen wir viel sehr, ich sag mal, zugängliche Literatur. Verkäuflichkeit ist ein großes Thema natürlich, aber bei uns muss etwas passieren. Wir wollen da was spüren und Lust auf den Text haben.
Sie haben Alina Bronski erwähnt, Caroline Wahl, Iris Wolf ist auch bei Ihnen. Ist es denn so, dass Sie Autorinnen auch manchmal warnen vor Moden oder vor bestimmten Weisen jetzt zu erzählen, was gerade so im Schwange ist? Geht es da auch um solche ästhetischen Diskussionen?
Das kann durchaus sein, wobei ich jetzt sagen würde, bei den Autoren, die Sie genannt haben, das sind sehr in sich gefestigte Autorinnenpersönlichkeiten. Die haben alle eine besondere und eigene Art zu erzählen. Und da sehe ich überhaupt nicht die Gefahr, dass sich da jemand irgendwie nach Moden orientiert. Aber wir machen kaum Genre. Das heißt, eher da ist der Punkt, dass man sich nach etwas orientiert. Oder das große Thema, was wir momentan haben, ist natürlich Romance, New Adult oder Young Adult, was gerade dem Buchmarkt wahnsinnig schwemmt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, an dem wir gar nicht partizipieren.
Erinnern Sie sich auch an Krisen bei Autorinnen? Wie versuchen Sie dem entgegenzutreten, Vanessa Gutenkunst?
Also Krisen sind natürlich ein großes Thema, weil Schreiben, glaube ich, der persönlichste Job ist, den man machen kann. Und wenn da dann auch privat irgendwas nicht funktioniert oder so, oder es da wirklich einen großen Einschnitt gibt, dann schlägt sich das sofort auf das Schreiben nieder. Also zum Beispiel der Partner stirbt oder es gibt eine Krankheit oder so. Und da sind wir schon sehr nah an der Seite und zwar nicht nur als Agentin und Geschäftspartnerin, sondern wirklich, ich würde mal sagen, als Freundin, aber natürlich in einem beruflichen Kontext.
Soweit die Agentin Vanessa Gutenkunst von der Agentur Copyright. Sie finden mehr zu der Agentur im Netz. Write mit W wie to write. In Frankfurt ist die Agentur beheimatet. Die Dichterin der Stille, so nannte man sie in Spanien, Julia Uceda, sie ist jetzt mit 98 Jahren gestorben und sie war die erste Frau, die den großen Nationalpreis für Lyrik nach dem Sturz Frankos bekam. In Forschung aktuell geht es heute um eine unheimliche Tropenkrankheit, die möglicherweise Schäden bei Geburten verursacht. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.